Willkommen zurück. Es ist Freitag und Medizinmännerzeit. Ja, sag's ruhig.
Heute ist Sportmedizinerzeit.
Genau, heute ist Freitag, Sportmedizinerzeit. Die Woche ist vorbei, wir haben alle fleißig gearbeitet und jetzt haben wir uns sicherlich vorgenommen, am Wochenende ein bisschen was für uns zu tun, ein bisschen Sport zu machen. Das ist doch immer so, zumindest bei mir. Bei dir auch, Matthias?
Am Wochenende lasse ich es mal so richtig knallen. Und mit knallen meine ich, ich muss meinen Körper mal wieder richtig auf Touren bringen. Ich muss Sport treiben, ich muss meinen Körper stählen, weil die Leute drumherum sagen, ich wäre dick geworden.
Also, auf das Thema sind wir gekommen, weil wir eine Zuschrift bekommen haben von einem, die E-Mail lautet bundeske.scholl. Und er sagt, ich bin letztens beim Sport hingefallen, habe mir mein rechtes Auge verletzt. Wie kann das sein? Ich bin doch sonst sehr sportlich. Deswegen haben wir uns überlegt, okay, lieber Bundeske.scholl. wir werden das Thema mal aufnehmen und mal fragen, ist es denn so typisch und häufig und warum braucht man eine Augenklappe, wenn man auf die Schnauze fällt? Das habe ich mich gefragt. Hast du dich das auch gefragt?
Ja, also ich hätte mich das gefragt. Das Schöne ist, dass du ja unseren E-Mail-Verkehr bearbeitest und ich hätte mich ja natürlich weggeschrien, aber ja, das kommt schon manchmal vor. Sport ist natürlich toll und wir loben das, Bewegung und Sport, aber Sport birgt auch ein gewisses Risiko, aber no risk, no fun, wie wir beide noch so sagen halt. Und von daher...
Ja, ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, der Vorteil beim Sport liegt bei weitem, überwiegt er die Nachteile natürlich. Warum ist mein Auge kaputt, wenn ich auf die Schnauze falle? Das kann auch ein bisschen damit zu tun haben, dass ich überhaupt keine Reflexe mehr habe oder so schnell falle oder so schnell gelaufen bin, dass ich direkt überhaupt keine Arme mehr. Normalerweise bricht man sich den Arm oder die Hand oder sowas, wenn ich hinfalle. Aber gut, das werden wir nie erfahren. Es unterliegt der Geheimhaltung. Weißt du überhaupt, wie viele Menschen in Deutschland, du hattest mir letztens noch gesagt, du gingst davon aus, dass in Deutschland 60 Millionen Menschen wohnen, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt Sport treiben?
Also, wenn ich davon ausgehe, dass 80 Millionen Menschen in Deutschland wohnen, dann würde ich sagen, maximal ein Drittel bewegt sich sportlich, wobei man Sport dann natürlich auch noch definieren müsste.
Ah, jetzt muss ich wieder rechnen, ein Drittel von 28 Millionen. Okay, ja, so ganz falsch ist das gar nicht. Also wir haben ungefähr, das ist jetzt vielleicht nicht auf eine Minute genau, 23 Millionen Menschen, die in Deutschland Sport treiben, ja. In Vereinen, davon die Hälfte. Und dann kommen noch ungefähr 13 Millionen Schulkinder dazu. Da sind wir also bei 36 Millionen. Das ist ja ein bisschen, irgendwo zwischen Drittel. Gutes Drittel, ne? Also da kann man nicht meckern. Verletzen tun sich davon, was meinst du, wie viel? Also Verletzungen, die eben ärztlicher Hilfe bedürfen?
10%.
Ja, 5. Ne? 5%. Also es ist okay, ist schon immer noch eine ordentliche Anzahl.
5% sind halt Weicheier, die dann sagen, oh, mir tut's weh, ich gehe mal zum Arzt.
Ja, das kann man auch machen natürlich. Also insgesamt weiß man so, um nochmal ein paar Statistiken hier auf den Tisch zu schmeißen. 2022 haben laut Umfrage angegeben 52% der Deutschen, dass sie regelmäßig Sport treiben müssen. Obwohl regelmäßig ist natürlich auch mal relativ. Einmal im Monat ist ja auch regelmäßig, wenn ich es immer mache. Aber okay, gute 30% haben gesagt, sie würden mehr als 3 bis 4 Stunden pro Woche Sport treiben. Das ist schon ein bisschen sportlicher.
Kannst du mir bitte einmal den Begriff Sport definieren?
Oh, wir möchten Definitionen haben.
Naja, hallo, ich wollte sagen, du bist der Professor Statistik. Ja, also deswegen die Frage an Professor Statistik. Und wenn Sie es nicht wissen, einfach mal so, wie würdest du Sport definieren?
Also natürlich weiß ich es, ich darf es dir leider nicht sagen. Sport ist also körperliche Bewegung mit Belastung des Herz-Kreislauf-Systems, was über das Normalmaß hinausgeht, so dass ich also auch ein bisschen schnaufe, ein bisschen schwitze. Das ist sportliche Aktivität, häufig in Kombination mit Regeln und einem Ziel. Du kannst natürlich laufen, das ist auch ein Ziel, aber du kannst auch Fußball spielen, um den Ball ins Netz zu kriegen.
Das mit der Definition kann ich leben halt.
Das freut mich sehr.
Das heißt auch die beziehungsmäßige Miteinanderbewegung kann man als Sport definieren.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Schachspielen. Ne?
Schachspielen.
Ist richtig.
Schachspielen auf der Matratze. Sozusagen Matratzensport.
Ist auch erlaubt, ist Sport. Ja, es ist interessant. In der Praxis siehst du es ja auch, wenn wie viel Eltern manchmal ihren Kindern einen Leistungssport andichten. Dann hat man da eine 12-Jährige und dann sagt die Mutter, die hat früher Leistungssport betrieben.
Mit zwölf.
Dann dachte ich erstmal, wann war früher mit 12? Ja. Und Leistungssport ist eben nicht zweimal die Woche trainieren, auch nicht dreimal die Woche trainieren. 4-5 Mal die Woche trainieren mit 2 Einheiten am Tag. Dann kommen wir, und dann eben auch die Frage, wie hoch ist dieses Training? Wenn ich 5-mal die Woche durch die Gegend jogge, ist das nicht unbedingt Leistungssport, ne?
Und das ist immer da, wo ich frage, bei welcher deutschen Meisterschaft hat Ihre Tochter denn teilgenommen oder Europameisterschaft? Nee, so hoch nicht. Dann wird es auch unbedingt Leistungssport gewesen sein. Man interpretiert natürlich was gerne in seine Kinder ein, aber das kennst du auch selber. Du hast einen 40-Jährigen da, der vielleicht ein bisschen adipös ist und du fragst, das macht sie sportlich. Also ja, aktuell mache ich nichts, aber in meiner Jugend, da habe ich Leistungssport gemacht. Okay, davon sieht man nicht mehr viel.
Das ist leider wahr. Und das Schlimme ist, dass der Körper hat leider nur ein negatives Gedächtnis. Er erinnert sich nicht daran, dass du mal ein großer Volleyballathlet warst vor 30 Jahren. Aber er erinnert sich daran, dass du die letzten 8 Wochen überhaupt keinen Sport gemacht hast und nur Chips gefuttert hast. Das vergisst er so schnell nicht.
Du erinnerst mich gerade an meine gute Volleyballkarriere früher als in der Schulmannschaft.
Hast du Sport getrieben?
Ich habe
Leistungssport
leistungsmäßig Volleyball gespielt. Das heißt, ich war Spielertrainer und habe meine Schulmannschaft sehr weit geführt und das sagt mein Körper aber heute, das bringt dir aber nichts mehr, Manke. Ja, früher warst du vielleicht trainiert, heute...
Aber das war dann ja nach der 4. Klasse, ging es dann ja auf die weiterführende Schule, da war dann ja vorbei mit der...
Ne? Entschuldigung, jetzt bin ich ein wenig betrübt und traurig und mach doch bitte weiter in den Ausführungen.
So, mal zu was Interessantem. Sportverletzungen haben wir gesagt 5%, hast du ja schnell ausgerechnet, wie viel sind es pro Jahr?
5% von den 36 Millionen, die Sport treiben?
Ja.
Ja, 5%, 36, 3,6, 1,75 Millionen Sportverletzte. Ja,
knapp 2 Millionen. Sehr gut, sehr gut. Das ging sehr fix bei dir.
Ja, man habe ich mit 4 Minus abgeschlossen.
Ehrlich?
Ja.
Also das ist ja ganz schön. Ja, 2 Millionen, die zum Arzt müssen. Und davon sehen wir nicht unbedingt, das ist grob, aber viele sind natürlich glücklicherweise nicht schwer verletzt. Aber man hat sogar 1 zu 100.000 Todesfälle.
Nein.
Bei sportlicher Aktivität. Ne, das ist aber dann...
Sagt dann Statistik, ja, was denn das für Todesfälle sind dann?
Ja, das sind dann eben, also die enden mit dem Tod natürlich. Und das ist eben selten Volleyball. Das, darunter laufen natürlich auch die Leute, die einen Herzinfarkt bekommen, was wir letztes Mal auch gesehen haben bei der WM. Sowas funktioniert auch bei, oder passiert eben auch bei Leistungssportlern. Aber dabei haben wir auch eben Rennsport. Dabei haben wir auch, was unter Sport läuft, Segelflugsport, also Flugsport mit Fallschirmspringen. Und natürlich im Mountainbike und solche Geschichten zum Glück selten, aber auch da passiert sowas natürlich. Und das sind natürlich ja klassische Unfälle eben in dem Fall.
Genau, also ich glaube, die höchste Quote liegt letztendlich, wenn du Sportverletzungen mit Todesfolge hast, dann bist du irgendwo im Rennsport, im Flugzeugsport oder hast irgendwelche Herzprobleme. Das ist mal so, wo ich mich dran erinnere. Ich war im Urlaub in Cuxhaven. Ich glaube, das war mit das Eröffnungsspiel bei der Weltmeisterschaft, als es den Dänen
Dänemark,
oder
ne? Ja.
Dänemark und der kriegt auf einmal einen Herzinfarkt.
Oder Schweden, Eriksen.
Eriksen, ja, ich glaube, die hatten rote Trikots an. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher.
Dann waren es Dänen.
Ja, und es kann relativ schnell gehen. Ja, das heißt, du bist auch durchtrainiert, aber gut, es ist keine Sportverletzung, sondern es ist irgendwo eine Herzvorschädigung, die dich dann hinführt. Richtige Sportverletzung ist das, was du als Sportmediziner, du bist ja auch Zusatzbezeichnung Sportmediziner, in deiner Praxis behandelst.
Genau. Und das sind die klassischen Unfälle und die, da kann man ein bisschen differenzieren. Ich zumindest sehe hauptsächlich Amateure oder so ein bisschen Semi-Profis, du natürlich in Bochum-Wattenscheid mit dem Olympiastützpunkt, hast natürlich da unter anderem ab und zu wirkliche Profis auch. Ne? Weißt du, jetzt beim Fußball sieht man ja auch diesen Unterschied zwischen Amateurspielern und Profispielern. Weißt du, wo da der Unterschied hauptsächlich liegt in der Verletzung, die sie haben oder die sie davontragen?
Das ist aber eine sehr heikle Frage.
Frage.
Du sprichst natürlich auch meine Vergangenheit an. Ich war ja mal Mannschaftsarzt bei deinem Lieblingsverein. Erste Mannschaft, FC Schalke 04. Saison 2015-16, Übergang zu 17, war ich einer der beiden Mannschaftsärzte in dem Kader. Das heißt, ich habe die goldenen Zeiten noch erlebt. Sané, Goretzka, also alles, was jetzt bei Bayern spielt, hatte ich damals bei Schalke. und habe mich drum gekümmert. Und vor lauter Lobeshymne habe ich jetzt deine Frage vergessen.
Ich stelle sie gerne nochmal. Den Unterschied zwischen Verletzungen bei Profis im Vergleich zu Amateuren. Jetzt zum Beispiel beim Fußball.
Ich würde sagen, im Amateurbereich sind die Verletzungen schwerwiegender, wenn sie eintreten.
Ja, richtig, genau. Die haben eher mit Frakturen zu tun. Und die Profis, da haben wir eher diese Bänder-Sehnen-Muskelverletzung.
Muskelverletzung, ganz klar. Das ist natürlich dann auch eine Trainingssache. Aber das, ich kenne ja beides im Ruhrgebiet, das weißt du auch. Du hast ja da Jahrzehnte
deines Lebens. Ich bin halb Ruhrgebiet-Blut.
Jahrzehnte deines Lebens verbracht, halt, da ist Fußball natürlich die Sportart Nummer eins und es wird sich nichts geschenkt. Und ich habe einen super Vergleich. Das heißt, als ich bei Schalke Sané betreut habe, das ist jemand, der ist im Zweikampf weggehüpft halt. Wenn da jemand hart reingegangen ist, dann war der so schnell, ist drüber gehüpft und was weiß ich nicht, von der Motorik, von der Koordination her. Und das schafft der normale Bolzplatz-Fußballer nicht in der Kreisliga. Da geht das Bein durch, der Fuß knickt um und fertig halt. Und da unterscheiden sich. Deswegen sind die richtigen Verletzungen schwerwiegender in der Amateurklasse. Und im Profibereich hast du mehr die Überlastungsschäden dann.
Und da haben wir natürlich, und das hatten wir ja auch mal selber gelernt und gesehen, Neuroathletik, die haben natürlich auch noch ganz andere Einflüsse in ihren Sport. Die Profis werden also nicht nur im Laufen geschult oder im Umgang mit dem Ball, sondern haben eben auch noch Neuroathletik, ein super spannendes Thema, was wir vielleicht auch mal aufnehmen können hier. Und da kommen natürlich ganz andere Sachen zum Tragen als beim Profi, beim Amateur, der hauptsächlich damit beschäftigt ist, den Ball gerade auszuschießen und vielleicht nochmal ein Tor zu treffen.
Genau, das unterscheidet sich natürlich auch vom Training absolut. Was macht der Amateurfußballer? Der geht auf den Platz, der spielt halt. Der geht vielleicht noch ein bisschen joggen, um die Kondition zu trainieren. Nach dem Spiel gibt's halt Bier. Der Profisportler, der hat wirklich Athletiktraining. Der muss gucken, dass er seine Kernmuskulatur, die Core-Stabilität immer wieder trainiert. Deswegen machen die auf dem Fußballfeld vielleicht am Tag 90, maximal 120 Minuten, aber den Rest sind sie im Fitnessraum, um diese Schäden halt schon mal so ein bisschen vorzubeugen.
Ich muss mal kurz eingreifen, denn das, was du gerade sagtest, das ist super interessant und super wichtig. Alkohol nach Sport, ne, das wird ja immer gern genommen und auch ja, jetzt habe ich ja was gemacht, dann habe ich mein Bierchen verdient. Alkohol als grundsätzlich zelltoxischer Stoff ist bei Sport oder nach Sport ganz, ganz schlecht für die Muskulatur, für die gesamte Kondition. Das ist also wirklich ein ganz gefährlicher Faktor und sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Insbesondere, wenn man meint, man hätte sich danach ein Bierchen verdient. Ist ja nur eins oder zwei.
Ist das so?
Ist so.
Übrigens jetzt gerade mein ganzes sportmedizinisches Wissen
durcheinander. Aber bei dir kann das ja, weil du trinkst ja nur Bier ohne Sport, dann ist es auch nicht mehr so gefährlich.
Dann ist ja gut. Man kann ja auch mit nach Biergenuss Verletzungen haben, ohne Sport zu treiben.
Ja. Das ist ja das ist dann die andere Geschichte.
Das
ne?
ist so.
Aber
das
dann kommt sagt man auch vor.
Nachher ist es wieder eine Sportverletzung gewesen. Ja, ist denn schon eine Sportverletzung, wenn ich betrunken zum Sportplatz gehe und umknicke?
Das ist ein Wegeunfall, ist natürlich auch eine Sportverletzung.
Dann wissen wir, wie ich das zu werten habe.
Bisschen weg vom Fußball generell, auch nochmal so statistisch, wer ist denn am meisten betroffen? Welche Körperregion? Dass mal die Leute eine Idee haben. Haben wir denn da hier? Der Manuel Neuer sagt hier Finger gebrochen, Schulter.
Das ist Torwart, Mimi. Es ist, ich würde sagen, häufigsten Verletzungen sind Kniegelenk und Sprunggelenk.
Genau, die untere Extremität ist wirklich am häufigsten. Ist natürlich klar, beim Schach eher nicht, aber beim Handball, Fußball, bei all diesen Sportarten mit gegnerischem Einfluss sind eben die untere Extremitäten. Und dann kommen wir nachher eben auch bei den Profis an die muskulären Geschichten, da auch eben Oberschenkelrückseite als Klassiker. Ja, Matthias?
Ja, wobei du das dann muss man so ein bisschen differenzieren. Das eine ist die Verletzung, das andere ist dann eher der Überlastungsschaden. Also Überlastungsschäden.
Differenzier doch mal bitte.
Ja, Überlastungsschäden halt, wenn ich immer wieder halt meinen Körper falsch belaste und der Bewegungsausgleich fehlt, und das kennen wir auch aus dem normalen Leben halt, wenn wir unsere Muskeln, gerade beim Sport ist das so, beim Sport machst du immer Power, du kräftigst, aber da fehlt dir dann manchmal die Flexibilität. Das vergessen ganz viele. Und dadurch erleiden die dann halt auch Schäden. Wenn ihr Muskel zwar stark und kräftig ist, aber nicht flexibel ist, dann bist du anfällig für Verletzungen. Und gerade beim Fußball, so ein Ungleichgewicht. Wenn wir tagsüber, trifft die Amateurfußballer, viel sitzen halt. Ja, dann verkürzt die hintere Oberschenkelmuskulatur, Wadenmuskulatur. Die ist verkürzt und damit immer ein bisschen angespannt. Und dann geht man auf den Platz. Die vordere Muskulatur ist untrainiert, der ist schlapp. Die hintere ist verkürzt, angespannt. Das triggert richtig Sport- und Überlastungsschäden. Und da muss man wirklich gucken.
Ja, genau, dieses Ungleichgewicht, das ist das Problem. Und wie du schon sagst, die beiden Muskelgruppen sind eben der Rectus, der vorne am Oberschenkel sitzt, und eben diese Hamstringsgruppe, Innenseite, Oberschenkel, Rückseite, Oberschenkel, das ist eben das, was am häufigsten verletzt wird im muskulären Bereich und eben auch am wenigsten von den Leuten vorher noch warm gemacht wird. Gerade im Amateurbereich wird ja kaum warm gemacht, da dreht man aufs Feld, spielt den Bälle 2-3 Mal hin und her. Und das ist auch so ein Ding, was man auch viel sieht, was bei den Fußballern ja gerne kommt, ist ja die weiche Leiste. Ne? Ist also so ein schwammiger Begriff, irgendwo findet man nie so recht, was ist es eigentlich? Gibt es überhaupt ein Organ, was da ist, was kaputt ist? Und das ist eben auch, dass da teilweise eben immer nur die Adduktoren, hören wir immer im Fernsehen, Adduktorenzerrung, trainiert werden.
Das sind also die Muskeln, die das Bein zur Körpermitte hinziehen.
Wie zum Beispiel, wenn ich, ne, mit dem Innenriss schieße, habe ich natürlich ganz klassische Adduktorenbelastung. Aber die Abduktoren, die werden auch ganz wenig trainiert. Und da habe ich dasselbe Problem, dass ich wieder ein Ungleichgewicht habe zwischen den Muskeln. Und genauso wie wir es beim Bizeps und Trizeps haben, zum einen optisch, zum anderen aber auch funktionell, muss immer der Gegenspieler genauso gut trainiert werden.
Du hast nämlich jetzt zwei wichtige Sachen gesagt. Also im Profisport geht es darum, Muskel müssen im Gleichgewicht stehen. Und das ist immer das, was sie auch auf den normalen Patienten übertragen, weil da tut sich nicht viel. Und du musst funktionell denken. Das heißt also, du musst so schon mal denken, dass gar kein Schaden entsteht. Und das ist immer ganz wichtig. Und das ist immer das, was wir unseren Patienten im Alltag auch empfehlen. Also wir ziehen viele Schlüsse aus dem Hochleistungssport, übertragen sie auf den normalen Patienten und geben ihm den Rat, den wir beide im Hochleistungssport über die Jahre erworben haben.
Und das ist aber auf der anderen Seite das Problem, dass jeder meint, er wäre ein Hochleistungssportler. Und da kommen wir wieder zu dem, was wir eben sagten, dass eben junge Patienten ankommen und sagen, ja, ich bin ja Leistungssportler und ich muss. Und natürlich braucht eben ein 14-jähriger Hobbysportler, muss nicht nach einer Woche wieder auf dem Platz spielen, auch wenn er es gerne machen möchte. Aber das ist natürlich beim Profi eine ganz andere Nummer, weil da auch finanziell ganz was anderes hintersteckt und die auch ein ganz anderes Backup haben. Die haben Tag und Nacht ihren Physiotherapeuten um sich herumschwirren, einen Ernährungsberater und einen Psychologen, das ist eine ganz andere Nummer da natürlich. Und da darf man sich nicht vertun, dass man eben immer noch kleiner Amateur ist.
Gebe ich dir vollkommen recht. Das Problem ist, schon im Jugendfußball, die Eltern sehen, wie viel Geld man im Profifußball holen kann und möchten natürlich, dass ihr kleines Kind, was vielleicht übermäßig talentiert ist, auch in diesen Profizirkus gerät. Und dann hast du die Trainingseinheiten 4-5 Mal pro Woche, dann noch das Spiel. Das heißt, 6 Tage von 7 Tagen wird der Körper belastet. Und gerade dann, wenn du in der Jugend bist, dein Körper noch nicht ausgewachsen ist, es so langsam brodelt, Muskeln, Sehnen sich festigen müssen, die kriegen relativ schnell einen Überlastungsschaden. Und dann stehst du als Arzt ja immer vor der Wahl. Was machst du jetzt? Schützt du das Kind? Und das ist unser Ziel letztendlich. Und dann musst du sagen, wie viel Geld verdient denn ihr Kind jetzt mit dem Fußball? Nichts. Ja, sag ich, dann tun sie ihrem Kind und seinem Körper auch den Gefallen, dass sie jetzt mal nicht strapazieren und ein bisschen Ruhe gönnen. Und das fällt schwer. Das fällt dem betroffenen Kind schwer, weil es immer darauf erpicht ist, du musst die Nummer 1 sein. Du wirst später Millionär, wenn du Fußball spielst. Und die Eltern sehen das genauso, um die Chance des sozialen Aufstiegs auch hinzukriegen. Aber letztendlich stehen wir Ärzte immer dafür, für die Gesundheit des Patienten. Und gerade in meiner Praxis ist das oft ein Kampf, wo man sagt, hoffentlich sind die Eltern vernünftig und erkennen das. Es schafft nur dieses eine Promille-Bereich in dem Profizirkus. Die können alle super sein, aber du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und wenn du es in jungen Jahren übertreibst, hast du einen Überlastungsschaden, der dich dein Leben lang negativ prägen kann.
Und eben auch viel Glück haben. Entweder hast du eine gute Physis, einfach gute Gene. Du siehst es ja beim American Football. Tom Brady, wie alt ist er jetzt? 42, 43. Ich glaube, in seiner Karriere nicht eine ernsthafte Verletzung gehabt als Quarterback, ne? Und andere, da kannst du wirklich ganze Lehrbücher kannst du da reinstecken, weil die alles operiert und gebrochen haben, was man sich nur vorstellen kann.
Genau, also ich kenne aus meiner Zeit von den Befunden auch von anderen Mannschaften, also Gelenke, die aussehen wie von einem 85-Jährigen, aber die Leute spielen immer noch Profiliga, vielleicht jetzt auch mittlerweile nicht mehr in Deutschland, und strapazieren ihren Körper. Und das kannst du machen, du kannst damit noch Geld verdienen. Man muss einfach sagen, irgendwann ist dein Körper im Popöchen. Das heißt, wie viel
Profifuß
ist im Popöchen, ja, im Arsch hört sich nicht so gut an.
Nein, da ist auch nicht ein
genau. Und letztendlich, ja, wie viel Ex-Torwart-Profis hast du, die alle mit künstlichen Hüftkniegelenken rumlaufen, weil alleine da vom Fallen immer wieder drauf. Das ist so, als wenn du jedes Mal ein Boxer bist und jedes Mal die Schläge ohne Deckung kassierst halt, da ist dein Gehirn auch irgendwann Matsche. Und genauso ist es auch bei den Fußballern, die Gelenke gehen letztendlich kaputt. Viel ist es nur, so viel Geld zu verdienen zu haben, dass du später dir keine Sorgen mehr drum machen musst.
Und dennoch, so gut heutzutage mit der Endoprothetik hast du eine super Lebensqualität, aber trotzdem bei gewissen Erkrankungen ist das ganze Geld auch nichts wert, wenn du dann nachher eben die Schäden davongetragen hast, die dich eben zeichnen fürs Leben auch, ne? Und auch Lebensqualität wegnehmen, ne?
Ja,
also noch so als Nachteil eben, was ich fiel mir nochmal ein, mit diesen Todesfällen hatten wir ja gesagt, 1 zu 100.000. Das ist nur jeder fünfte davon hat auch einen Unfall gehabt. Das heißt, wir haben also die anderen 80% sind alle eben kardial, herzbedingt oder sonst irgendwas, ne? Und auch das ist nicht das Ziel, dass ich durch vielleicht auch noch illegale Substanzen meine Leistung so hochpushe, damit ich in den oberen erlauchten Kreis reinkomme, der eben noch Geld verdient. Und das ist letztendlich hier bei uns ja fast nur beim Fußball. Ja, Formel 1, da musst du natürlich auch schon, da fange ich auch schon an, die kleinen Kinder zu casten. Aber die anderen Sportarten werden ja doch eher stiefmütterlich behandelt da, ne?
Ja, aber das, was du angesprochen hast, ja, verbotene Substanzen zu nehmen. Also ich kenne viele Leute, so wie wir, die Midlife Crisis fängt an und man möchte sich jetzt nochmal beweisen.
So
und
wie wir? Wen meinst du?
Ja, mich halt.
Ja,
ja, also ich hab die Krise überstanden und du warst nie da drin. Und aber es gibt dann diese Männer, die sagen, komm, ich möchte jetzt mit 50 möchte ich nochmal einen Marathon laufen. Gibt ja viele. Und was machen die? Die werfen schon prophylaktisch entzündungshemmende Schmerzmedikamente ein, ja, Ibuprofen, Wirkstoff, Voltaren und solche Sachen halt. Damit hast du die Entzündungsreaktion ein bisschen runterzufahren. Aber du trainierst in einen weiteren Schaden hinein. Ja, dein Körper sendet Schmerzsignale und sagt, hallo, ich bin überlastet. Bitte lauf nur einen Halbmarathon. Und du sagst, nein, die Tablette wirkt. Und dann wundert man sich auf einmal, dass die Gelenke Probleme machen und die Muskulatur halt.
Völlig
richtig,
ja.
Wissentlich in einen Überlastungsschaden, damit Sportverletzung rein. Und man hat letztendlich damit nichts gewonnen. Vielleicht für seinen Kopf, dass man sagt, ach, schau mal hier, ich habe das geschafft, ich bin ein toller Typ. Nein, bist du nicht. Du bist unvernünftig.
Das ist Ego. Das ist nur Ego und manchmal wird es eben auch weitergegeben. Sag mal, eine andere Frage fällt mir gerade ein. Wir hatten jetzt über Sportverletzungen gesprochen. Weißt du denn, was die Behandlung, wie viel Geld die überhaupt in Deutschland verschlingen für sportbedingte Verletzungen? Was schätzt du, wie viel Euro gehen für Sportverletzungen raus, inklusive Operationen und Reha und allem?
Ja, das sind Unmengen. Wenn du sagst, wir haben ja gesagt, wir haben 2 Millionen, die wir versorgen müssen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Das wird ja von der Gesellschaft getragen.
Ja.
Ja, und einfach mal die einfachste Rechnung, 2 Millionen, wir kriegen pro Patient 20 Euro Versorgung. Ja, also 10 sind wir 20 Millionen, also sind wir mindestens bei 200 Millionen Euro nur für die ärztliche Versorgung. Und das ist das Bagatelltrauma, also die kleine Unfallversetzung. Das heißt, ich rechne das einfach hoch und poker jetzt einfach mal 1 Milliarde.
1,5 Milliarden ungefähr, ne? 2022 waren das. Und jetzt die Meisterfrage, wie viel Geld wird dann ausgegeben für ernährungsbedingte Erkrankungen? Sprich,
ich
Übergewicht, Konsequenzen aus Übergewicht, also Bluthochdruck, ernährungsbedingt Zucker.
Also nochmal ein Zucker. Drauf. Das sind die Leute, die keinen Sport treiben halt und uns unser System noch mehr kosten, weil das wird ja auch wieder von der Allgemeinheit
beklagen. Ja, aber ernährungsbedingt falsche Ernährung, schlechte Ernährung, keine Ernährung, zu viel Ernährung.
100 Milliarden.
45 Milliarden. Ne? Aber trotzdem 30 mal so viel.
Ja.
Schon Wahnsinn, ne?
Ja.
Also, das sind harte Zahlen, aber eben, das ist
Fakten halt, ja.
So ist es.
Das heißt also, wenn du mittels Bewegung, guter und regelmäßiger Bewegung deinem Stoffwechselproblem entgegen möchtest, musst du ein bisschen Sport treiben, das System wird weniger belastet. Und dein Körper profitiert davon.
Gut, der letzte Grund, Sport zu treiben, ist wahrscheinlich, ich möchte das Sozialsystem weniger belasten. Aber letztendlich tue ich es indirekt auch. Aber das Wichtige soll eigentlich ja für mich sein, der Benefit, dass ich durch sportliche Aktivität eben meinen Körper gesund halte, meine Lebensqualität erhöhe, meine Angehörigen, meine Freunde mit meiner Anwesenheit lange beehren und auch lustig unterhalten kann. All das sollte mir im Kopf liegen, im Kopf rumschwirren, wenn ich Sport machen will.
was raten wir jetzt nochmal unserem Fragesteller Bundespunkt, wie er ja, weiter zu verfahren
dem habe ich noch nicht antworten können, aus Gründen. Ich würde erstmal die Klappe abnehmen, also die Augenklappe. Und dann soll er doch mal ein bisschen ruhiger fahren. Vielleicht sollte das mal anfangen auf dem Laufband, wenn er noch nicht so gut laufen kann. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen alternatives Training, Fahrrad fahren, schwimmen.
Mit Stützrädern, ne? Am Anfang, Stützräder, weil man muss ja auch die Koordination so ein bisschen schulen.
Genau. Und ich werde mich jetzt mal dran machen, ihm nochmal eine Mail zu schreiben und vielleicht wird er sich das ja zu Herzen nehmen und dann sehe ich ihn nächste Woche wieder ohne Augenklappe und mit gestellter Brust durch ein neues Trainingskonzept. Ich werde mich jetzt mal eben kurz hinsetzen und schreiben. Matthias, wir können ja noch mal weitersprechen, das Thema noch mal jetzt auch mal weiter angehen. Wir haben jetzt nur Fußball besprochen. Es gibt ja viele Sportarten und vielleicht interessiert ja unsere Zuhörer auch, was ist mit meinem Handball, was ist mit meinem Golf, Hockey?
Ja.
Welche Erkrankung oder Verletzungen stehen da an? Wie kann ich die umgehen und wie kann ich da schnell gesund werden?
Ja, ich finde auch, wir haben das Thema Sportverletzungen gehabt, haben aber alles nur so kurz angeschnitten. Wir haben uns wieder so ein bisschen verrannt. Ich glaube, man kann da noch in die Tiefe gehen und wenn einer gerne in die Tiefe geht, dann bin ich da.
Wir beiden, mein Freund.
Lass uns beide mal zusammen in die Tiefe gehen und ich bin mir sicher, es kommt was Fruchtbares heraus.
Da kommt gerade eine Meldung von Bundkirchel. Er möchte eine Antwort. Ich werde mich jetzt hinsetzen. Ich habe keine Zeit mehr, mein Freund. Ich danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es weitergeht mit Sportverletzungen von A bis Z.
Genau, und in dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg. Bewegen heißt Leben, bewegt euch und wir bewegen euch.
Alles Gute, bis dann. Für dich, Servus.
Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick.
Und Fragen schickt ihr an uns auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Wir hören uns.